Anja Renner ist zu Gast bei 1:1 der Talk. Anja, was war denn für dich dein größter Erfolg im Leben?
Ganz schwierige Frage, weil ein Erfolg im Leben tue ich mich wirklich schwer. Das Leben hat bisher schon viele Erfolge. Ich komme trotzdem auf den größten Erfolg in der Vergangenheit zu sprechen. Das sind die Paralympics in Paris, dass ich es geschafft habe, innerhalb von 1,5 Jahren mich dafür zu qualifizieren und dort den 3. Platz zu erreichen.
Dritter Platz, Bronzemedaille. Hallo, hallo.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit Anja Renner, Bronzemedaille im Paratriathlon.
Der Medaillenmoment in Paris, Anja. Kannst du dich dran erinnern?
Ja, klar. Also das ist ein Moment, den vergisst man auch nicht.
Erzähl mal.
Das ist eigentlich, finde ich, der Zieleinlauf. War für mich das Emotionalste, weil auf der einen Seite natürlich die Paralympics oder generell die Spiele in Paris unglaublich beeindruckend waren von der Kulisse, von den Zuschauern. Also das ganze Event, ein Riesenspektakel. Aber auch meine Reise dorthin sehr bewegend und sehr intensiv war. Und in dem Moment, wo du dann realisierst, dass sich das alles ausgezahlt hat, was man investiert hat in dieses Projekt, das erfüllt einen so mit Stolz und Zufriedenheit und Freude und Dankbarkeit. Mhm. Das vergisst man nicht.
Ja, wir duzen uns, weil die Anja Renner war schon mal zu Gast in der Ringelstädter Sendung und dann habe ich mich in sie ein bisschen verliebt, weil sie so eine schöne, tolle, wunderbare Frau ist. Deswegen duzen wir uns nicht, dass sie sich wundern. Also es ist einfach eine Art von Verbundenheit, die ich fühle, weil ich dich auch so bewundere, Anja. Du hast jetzt gerade schon erzählt, der Zieleinlauf in Paris und die ganze Kulisse. Du hast ja, ich frage jetzt einfach mal ganz offen, weil ich weiß, dass du eine Seheinschränkung hast und eine Höreinschränkung. Wie viel und wie sah für dich, wie hast du Paris gehört und gesehen?
Ja, also ich sehe ungefähr noch ein Zehntel von dem, was ein Normalsehender sehen kann. Und da ist es so, dass ich einen sehr stark eingeschränkten Tunnelblick habe, also in der Peripherie nicht mehr wahrnehme. Aber dafür im Zentrum und das, was ich im Zentrum sehe, sehe ich noch sehr scharf. Das heißt, ich kann mir schon von einer Kulisse ein Gesamtbild machen, indem ich einfach meine Umgebung mehr abrastere. Ich mache aber auch gern mal Fotos oder schaue mir Aufnahmen an, die halt auf einem verkleinerten Bildschirm dann sind und dann kann ich wieder alles sehen. Deswegen würde ich jetzt sagen, habe ich Paris sicherlich anders wahrgenommen als Normalsehender und Normalhörender, aber auch nicht so viel anders. Es ist einfach nur sehr viel aufwendiger, das auch wahrzunehmen. Das Hörvermögen wird ja durch Hörgeräte ausgeglichen. Also da würde ich jetzt sagen, merke ich jetzt wenig Limitationen. Es ist tatsächlich eher das Sehen. Aber ich habe mir auch manchmal von Personen die Umgebung beschreiben lassen. Orientierung fällt mir ja manchmal schwer oder häufig schwer.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich überhaupt nichts gemerkt, dass da irgendwie eine Einschränkung wäre oder so.
Ja, das ist tatsächlich bei uns Seheingeschränkten oder Blinden sogar häufig der Fall, dass man das erstmal nicht merkt. Das ist ja auch keine Erkrankung, die man sieht. Also es gibt schon Augenerkrankungen, da siehst du den Augen an.
Den Augen, ja, aber auch, weil du den Blick so halten kannst und so fokussiert.
Ja, genau, aber das liegt daran, dass ich eben im Zentrum noch was sehe. Also, und ich habe es ja auch gelernt, also ich habe eine fortschreitende Augenerkrankung. Das heißt, ich habe im Kindesalter sicherlich noch normal gesehen und dann über die Jahre hinweg wurde es einfach schlechter. Aber daher weiß ich ja, also wie man noch sieht, wenn man normal sieht. Und man eignet sich auch Methoden an, wie man sich trotzdem noch einigermaßen sicher durch Gebäude oder generell fortbewegt, sodass es erstmal häufig gar nicht auffällt.
Paratriathlon, für alle, die das nicht kennen, das ist Radfahren, Schwimmen und Laufen, richtig? Genau, und wie ist eure Mannschaft da zusammengesetzt gewesen in Paris? Weil jeder hat da ja nicht die gleiche Einschränkung. Du hast das Usher-Syndrom, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Es gibt ja aber ganz andere als auch. Also was gibt es da alles im Team?
Genau, also es gibt verschiedene Startklassen. Also insgesamt gibt es im Paratriathlon 6 Startklassen. Eine davon sind die Paratriathlon-Wheelchair, also Rollstuhlfahrer. Das sind in der Regel ja Athleten, die einfach mit Handbikes und Rennrollstühlen unterwegs sind, die vielleicht auch ja, die eine inkomplette oder komplette Querschnittslähmung haben oder auch andere Einschränkungen und deswegen auf den Rollstuhl angewiesen sind. Dann gibt es noch die PTS-Startklassen. Das ist PTS 2, 3, 4, 5.
Das klingt wie eine Spielkonsole. Was ist PTS? Ja,
genau. PTS steht für Paratriathlon Standing. Das heißt tatsächlich stehende bzw. gehfähige Athleten. Und da ist es so, umso höher die Nummer, umso geringer das Handicap. Um Beispiel zu nennen, PTS 5 sind häufig Athleten, denen vielleicht ein Gliedmaß, also ein Unterarm fehlt. Mhm. PTS 4 ist schon wieder eine stärkere Einschränkung. Da kann es sein, dass man amputierten Unterschenkel hat und deswegen eine Prothese trägt. Und PTS 3 nochmal eine stärkere Einschränkung, kann zum Beispiel auch eine Spastik sein. Und PTS 2 ist schon nochmal eine deutlich größere Einschränkung. Häufig auch ja, neurologische Erkrankungen. So versucht man die einfach so in Klassen einzuteilen, je nach Handicap und es möglichst einheitlich zu halten.
Aber dann gibt es ja ganz viele unterschiedliche Starts, oder?
Ja, genau. Ist auch so. Wir treten ja nicht gegeneinander an. Also ich bin ja in der Startklasse der Seh-Eingeschränkten, die Paratriathlon, also PTVI, Visual Impairment, und ich werde nur innerhalb dieser Klasse gewertet. Das heißt, ich trete auch nur gegen Seh-Eingeschränkte und auch gegen blinde Athleten an, aber Blinde bekommen noch einen Nachteilsausgleich für ihre Blindheit. Und so ist es bei den anderen Startklassen teilweise auch. Also die treten immer nur innerhalb ihrer eigenen Startklasse gegeneinander an. Aber man findet uns schon auf den Rennen teilweise zeitgleich auf der Rennstrecke. Aber werden nicht gegeneinander gewertet.
Mhm. Was hat Olympia für dich verändert?
Es hat viel verändert, weil es war erstmal die Reise dorthin mit dem großen Ziel. Ich möchte dorthin kommen und habe mir keine Gedanken gemacht, was mache ich danach, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Und also mich hat es so beeindruckt und ja, so viel Freude bereitet, dass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall auch noch Los Angeles anvisieren in 4 Jahren, also die nächsten Spiele. Und ich bin jetzt auch noch in eine weitere Sportart eingestiegen, in Paracycling, und habe jetzt eigentlich das Ziel, sowohl im Paratriathlon als auch in Paracycling bei den nächsten Spielen mich zu qualifizieren. Das heißt, für mich hat sich geändert, dass ich einfach die nächsten 4 Jahre jetzt auch noch den Fokus darauf lege, Vollzeitsportlerin zu sein. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich das Bedürfnis habe, das, was ich erfahren durfte und bekommen habe, dass ich das irgendwie der Gesellschaft auch wieder zurückgeben möchte, weil ich einfach unglaublich dankbar bin für die Reise, die ich machen darf, und möchte mich jetzt eben auch für den Parasport mehr einsetzen, andere unterstützen, motivieren. Habe jetzt auch angefangen, Vorträge zu halten, auch über das Thema mentale Stärke und Resilienz, und das ist jetzt auch neu in meinem Leben. Das hatte nicht mit meinem Leben von zuvor zu tun.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Anja Renner weiß, dass sie erblinden wird.
Aber noch sieht sie hier mich im Studio sitzen, durch diesen kleinen Tunnel, sagst du. Sag mal, wie siehst du mich jetzt, wenn ich jetzt hier neben dir sitze?
Also wenn ich dich anschaue, ich sehe deinen Kopf, ich sehe deine Kopfhörer noch und deine Brille und so weiter. Mhm. Aber was ich nicht mehr sehe, wenn ich in deine Augen schaue, sehe ich nicht mehr, dass du dein Kinn auf dein Handgelenk abstützt.
Aha.
Das heißt, ich sehe einfach nur einen Bruchteil von dem Ganzen.
Ein Ausschnitt, ja.
Genau,
und dieser Ausschnitt wird dann kleiner über die nächsten Jahre, oder was sagen da deine Ärzte?
Genau, also der Verlauf ist in der Regel so, dass man erblinden wird. Vielleicht noch ein kleines Restsehvermögen behalten kann, was aber eigentlich nur Hell-Dunkel-Wahrnehmung bedeutet. Also dieser Sehrest, der einem dann vielleicht bleibt, ist jetzt qualitativ nicht so gut, dass man ihn noch groß nutzen kann.
Du hast dieses Usher-Syndrom diagnostiziert bekommen, vor eigentlich gar nicht so, also so lang ist es noch gar nicht her. Du bist jetzt, falls ich richtig mitgezählt habe, 38, richtig? Und du hast mit 25, also vor 13 Jahren, diese Diagnose bekommen. Da hast du aber noch komplett gesehen, oder?
Ja, die Diagnose war ein Zufallsbefund. Ich bin eigentlich wegen einer Bindehautentzündung zum Augenarzt gegangen. Und der hat sich dann meine Bindehautentzündung natürlich angeschaut, aber auch meinen Augenhintergrund. Und hat da schon relativ merkwürdige Fragen gestellt und wollte wissen, ob es sein kann, dass ich mal gegen eine Tischkante stoße oder generell einfach in der Peripherie, also im Außenbereich, bestimmte Dinge nicht mehr wahrnehme und ob in meiner Familie eine Augenerkrankung vorliegt, ob da irgendwas bekannt ist. Und ich habe zu allem eigentlich Nein gesagt. Also mir ist nicht aufgefallen, dass ich weniger sehe im Außenbereich, und in meiner Familie gibt es auch keine Augenerkrankungen. Ich war aber ziemlich stutzig, dachte mir, oh, das hat jetzt mit der Bindehautentzündung nicht mehr viel zu tun. Und dann wurde die Diagnose dann letztendlich hier in München an der LMU gestellt, dass ich Retinitis pigmentosa habe. Und in Kombination mit der Schwerhörigkeit, die habe ich von Geburt an schon, ist dies eben das Usher-Syndrom. Mit der Schwerhörigkeit konnte ich zu dem Zeitpunkt, also im Alter von 25, schon umgehen. Das war für mich ja normal. Ich kannte es nicht anders und trage ja auch Hörgeräte. Es kam halt für mich diese Augenerkrankung neu hinzu.
Mit 25, das ist so ein krasser Moment ja im Leben, wenn man sowas erfährt. Mit 25, ich weiß noch genau, wie ich mit 25 drauf war. Wahrscheinlich so ähnlich wie du. Dass man halt aus dem Studium kommt und noch so ein bisschen so ein Firebeast vielleicht ist, aber halt so mitten so einsteigt ins Leben.
Ja.
Was für ein Schock das gewesen sein muss. Das tut mir so leid, wenn du mir das erzählst.
Ja.
Also, wie bist du denn damit umgegangen? Es gibt ja so Phasen der Verarbeitung.
Ja. Also trifft genau zu. Ich war zu dem Zeitpunkt frisch mit dem Studium fertig, hatte gerade, ich glaube, eine 2-Jahres-Stelle in der Krebsforschung angenommen und hab gern gefeiert. Also das trifft schon ganz gut. Ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Und dann kam diese Diagnose und die hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Also ich konnte mir eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen.
Warst du allein beim Arzt damals?
Nein, meine Mutter war dabei.
Oh Gott sei Dank, oder hat es das schlimmer gemacht?
Ja, naja, ich bin mir nicht sicher. Natürlich habe ich gemerkt, dass es auch für sie schwierig ist. Und dann bist du damit konfrontiert, dass nicht nur, dass du deine eigenen Emotionen hast und sich natürlich auch deine Eltern leiden, was ich auch schwierig finde. Mhm. Aber natürlich hat es trotzdem einfacher gemacht, auf jeden Fall. Und ja, der erste Moment ist erstmal so, würde ich sagen, nicht wahrhaben wollen. Also das ist,
du hast ja komplett gesehen zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau. Also ich habe komplett gesehen. Also es kam dann schon raus, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel gesehen habe. Aber der Verlauf ist am Anfang so langsam, dass man einfach adaptiert. Also mittlerweile wird diese Erkrankung ja auch im Kindesalter schon diagnostiziert. Aber in den ersten beiden Lebensjahrzehnten ist es so, dass dieser Tunnelblick so langsam fortschreitet oder zunimmt, dass man sich einfach daran gewöhnt. Und ich kannte es nicht anders. Ich habe aber auch noch keinen Einschnitt in meine Lebensqualität bemerkt. Also ich habe weniger gesehen, ja, aber ich konnte trotzdem alles machen. Deswegen war es auch schwierig, damit umzugehen, weil natürlich wird einem gleich gesagt, okay, du wirst erblinden. Im gleichen Zuge auch, mach dir Gedanken über deinen Job, weil vielleicht kannst du ihn irgendwann nicht mehr machen. Lern doch Blindenschrift und überleg dir vielleicht, Masseur zu werden.
Hey, bist du deppert? Das ist ja wirklich der Moment, an dem es losgeht und auf das, du hast Biotechnologie studiert, was ja auch kein einfaches Studium ist. Und dann willst du da loslegen und anstatt, dass du sagst, hier ist die Karriere, Frau Renner, sollst du plötzlich wieder von vorne anfangen.
Ja.
Und dich auf was vorbereiten, was ja völlig diffus war zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau. Das trifft genau und so ging es mir auch. Und ich habe dann aber für mich erstmal beschlossen, weil das Paket so groß war und ich auch mit einer Erkrankung, die jetzt für mich noch nicht so präsent war, nicht anfangen konnte und auch gemerkt habe, ich kann das noch nicht bewältigen. Ich schiebe das jetzt erstmal weg und mache mein Leben weiter. Also ich habe mir gedacht, nee, also ich werde definitiv weiter dort arbeiten und meine Karriere machen und ich widme mich dem Ganzen mehr, wenn die Augenerkrankung einfach zugenommen hat. Und so war es die ersten Jahre eigentlich. Also mit mir hat sich nicht so viel geändert, außer dass ich schon die Haltung hatte, dass ich das Leben genießen möchte und viel mitnehmen möchte.
Hast du es deinen Freunden denn erzählt oder hast du es für dich behalten?
Ja, ganz wenige wussten davon, aber ganz wenige nur.
Weil du nicht wolltest, dass die reagieren darauf?
Ja. Also ich würde sagen, also mittlerweile rede ich total offen mit jedem darüber und kann damit auch umgehen. Aber ich glaube fast, in dem Alter war ich noch nicht so gefestigt und hatte viel zu sehr Angst vor den Reaktionen von meinem Umfeld und wollte auch nicht so auf eine Erkrankung reduziert werden, was ja so nicht stimmt. Man reduziert sie ja, wenn er nur sich selber, wenn man das zulässt. Aber ich wollte nicht, dass die schon so Teil von meinem Leben wird und so viel verändert. Und deswegen, ich habe das in der Arbeit nicht erzählt, ich habe das im Freundes- Familienkreis wusste es nur ein ganz erlesener Kreis, weil ich mir gedacht habe, der Zeitpunkt kommt schon noch, wo ich das allen erzähle und dann, ja, mein Leben sich auch ändert und es auch wichtig ist, dass alle es wissen.
Was ist denn schwieriger, mit den eigenen Gefühlen umzugehen oder mit den Gefühlen des eben dieses erlesenen Kreises, den du gerade genannt hast? Also Mama, Papa, wer gehört noch zur Familie bei dir?
Ich habe noch einen Bruder.
Einen Bruder, ja.
Genau. Ja, ist beides schwer. Also ich würde schon sagen, dass die eigenen Emotionen schon sehr präsent sind und dominant. Aber auch, wenn man die engsten Leiden sieht, finde ich es eigentlich fast genauso schlimm. Das ist wie, also ich habe jetzt keine Kinder, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist einfach, man leidet einfach mit, als wäre man es selber.
Das heißt, du hast erstmal das Ganze verschoben.
Ja.
Hast aber nicht sofort erstmal noch gesagt, ich gehe jetzt auf Weltreise?
Nee, gar nicht. Nee? Also ich habe mein Leben weitergelebt, ich habe Spaß an der Arbeit gehabt, ich habe die Freizeit genossen, war da viel mit Freundinnen unterwegs oder mit Kollegen und das war tatsächlich einfach so im Hier und Jetzt bleiben, aber nicht gleich alles umkrempeln.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft
Anja Renner, von der Krebsforscherin zur Athletin.
Liebe Anja, die ersten Jahre nach der Diagnose war deine Seheinschränkung, haben wir gerade gehört, noch nicht so ein Problem. Du hast dann diese Forschungsstelle in der Krebsforschung, hast ganz normal gearbeitet. Wie kam es dazu, dass du aber irgendwann gesagt hast, so, jetzt ist der Moment, jetzt kann ich nicht mehr so tun, als hätte ich dieses Usher-Syndrom nicht. Wie alt warst du da?
Das war ungefähr im Alter von, ja, 33, 34.
Also vor fünf Jahren.
Vor fünf Jahren, genau. Genau, also irgendwann kommt natürlich bei dieser Erkrankung, die ja chronisch ist und sich verschlechtert, der Zeitpunkt, wo du dann merkst, okay, es schränkt jetzt dein Leben ein, es wird einfach anstrengender.
Also man kann wirklich nichts dagegen tun. Es gibt kein Zaubermittel, keine, weiß nicht, Spritzen, irgendwas.
Ja, nee, leider nicht. Also es wird schon viel dran geforscht. Gentherapie, Stammzellforschung, also das, ja, gibt schon vielversprechende Ansätze, aber es wird sicherlich noch einige Jahre dauern. Aber es gibt jetzt nicht die Therapie, die den Verlauf aufhält oder deutlich verlangsamt. Mhm. Leider nicht, ja.
Das heißt, vor 5 Jahren ungefähr hast du dann, ja, was hast du dann gemacht? Bist du zu deinem Arbeitgeber, einem großen Pharmakonzern gegangen, hast gesagt, so, jetzt geht's nimmer oder ihr müsst mir den Arbeitsplatz anders einrichten oder was?
Genau, das war bei mir dann so die Zeit. Kam ja dann auch Corona. Mhm. Was bei vielen ja so ein bisschen so ein Umdenken verursacht hat und bei mir auch. Ja, das war bei mir eine Phase. Ich habe innerhalb der Firma die Stelle gewechselt in die Klinik und dann wieder zurück in meine alte Abteilung. Habe mich da einfach versucht weiterzuentwickeln. Habe aber parallel damals ja auch noch den Triathlon-Sport durch meinen jetzt Ehemann für mich entdeckt und habe den zu dem Zeitpunkt ja noch selbst, also ohne Guide, sondern für mich alleine gemacht.
Das heißt, Guide muss man erklären, du läufst nicht alleine und fährst auch nicht alleine Rad aufgrund der Seheinschränkung. Das heißt, du hast immer einen Guide, also einen Partnersportler.
Genau, also wir sind quasi dabei. Ein Team.
Immer zu zweit.
Und der Guide hilft mir mehr oder weniger über die Rennstrecke. Mhm. Genau, aber damals war es eben so, dass ich den Triathlon noch für mich selbst gemacht habe und da auch für die Triathlon-Langdistanz trainiert habe, also Ironman, mit dem Ziel, mich für die Ironman-Weltmeisterschaft zu qualifizieren, was natürlich schon auch sehr zeitintensiv ist das Training dafür.
Jetzt aber nochmal einen Moment, einen Schritt zurück. Du galoppierst da mit dem Tempo einer Spitzensportlerin jetzt durch. Ich hinke so ein bisschen hinterher. Also, es kam dein Mann, der Michael. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Weil der ist ja dann Triathlon-Rollmodel gewesen, sozusagen.
Genau, nicht beim Sport. Tatsächlich, damals noch gar nicht so üblich, über eine Dating-App.
Aha.
Genau. Und den habe ich im Alter von 30 kennengelernt. Er hat mich zum Triathlonsport gebracht.
Weil er selber das
macht? Weil er Triathlet ist, genau. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ja gar keinen Sport gemacht.
Und wolltest du dann nicht so abkacken ihm gegenüber oder hat er dich animiert?
Beides.
Okay.
Gut. Also das Abkacken trifft schon gut. Ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt hat dir so einen sportlichen Freund angelacht. Und man ist ja frisch verliebt und man findet dann den Mann natürlich unglaublich toll. Also finde ich ihn immer noch. Aber in der Verliebtheitsphase, also ging mir so, wollte ich alles dafür tun, um ihm zu gefallen. Und dachte mir, Mensch, der Gap zwischen kein Sport und extrem viel Sport ist halt riesig. Mhm. Also fange ich auch mal mit dem Sport an. Und so kam, dass ich...
Dann hast du Laufschuhe geholt.
Dann habe ich mir, richtig, Laufschuhe. Ich habe dann gleich mit Triathlon angefangen. Genau, Laufschuhe, Rennrad auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Neo hatte ich noch von meinem Mann ausgeliehen. Also
Neoprenanzug.
Neoprenanzug und also das Equipment mir so teilweise geliehen oder gekauft und habe dann gleich mit allen drei Sportarten angefangen und habe dann just for fun eben mal so ein Rennen gemacht und bin dann gleich recht weit vorne auf dem Treppchen schon gewesen.
Ja, wie kam das? Woher hast du diese krasse Fitness, wenn gar nichts angeblich gemacht hast?
Ja, also so ganz gar nicht sicherlich nicht. Ich habe in meiner Jugend oder Kindheit Sport gemacht, was mir sicherlich in die Karten gespielt hat. Und ich würde sagen, ich habe einfach auch ein gewisses Talent beim Radfahren und Laufen und einen brutalen Ehrgeiz und Willen. Und am Anfang, würde ich sagen, war 80% Wille. Also ich habe mich schon ordentlich...
Ja, also weil
ordentlich gequält.
Ich habe mir auch Laufschuhe gekauft, aber die stehen halt einfach im Schrank. Woher kommt denn dieser Ehrgeiz? Oder ist es so,
ja,
ich bin jetzt so ein bisschen plump psychologisch, aber ist es vielleicht auch, wolltest du irgendwie auch zeigen, hey, pass mal auf, ich sehe zwar nicht mehr so richtig viel, aber ich kann immer noch total viel?
Also das ist eine gute Frage, das habe ich mir auch schon gefragt. Ich glaube nicht, weil ich schon als Schülerin ehrgeizig war und als Studentin. Also ich war immer die Einser-Schülerin und im Studium, na gut, da habe ich mehr Party gemacht als studiert, aber trotzdem auch ein Einser-Abschluss. Also da kam schon dieser Ehrgeiz, gut zu sein und einfach das Beste zu geben. Also das Maximale, was man erreichen kann, rauszuholen, wenn man die Möglichkeit hat. Ja, und so mache ich das im Sport auch. Ich versuche einfach, meine Grenzen zu verschieben, also in sportlicher Hinsicht, so lange zu trainieren, bis ich die Grenze erreicht habe.
Tut dir nicht was weh? Wenn ich einmal laufen gehe, tut mir alles weh. Hast du nie diesen Moment, wo es so schmerzt? Oder ist dir das egal?
Nee, also das, oh Gott, also das ist mir gar nicht egal und das ist auch nicht gesund, wenn man über den Schmerz hinweg trainiert. Also das würde ich jetzt nicht machen. Es war am Anfang, als ich mit dem Sport angefangen habe, war es unglaublich hart und da hat mir sehr viel weh getan, weil ich habe 15 Jahre gar keinen Sport gemacht und die ersten Läufe, ich habe ja keine 500 Meter weit laufen können, da hatte ich alles, Knieschmerzen, Hüfte, also das war wirklich, alles hatte ich durch, von Ferse bis Hüfte, wahrscheinlich zum Kopf dann irgendwann rausgewandert. Das war so ein Anpassungsprozess.
Nach dann.
Ja, natürlich. Also das war nur das erste halbe Jahr oder Jahr, wo der Körper langsam sich anpasst. Aber es war halt nie schlimm genug.
Gut.
Ich hatte aber schon, also muss ich sagen, weil ich ja mich innerhalb von 1,5 bis 2 Jahren von Nullsport auf die Ironman Langdistanz oder 2,5 Jahre waren es wahrscheinlich, gesteigert habe. Das war natürlich extrem. Und da hatte ich schon die ein oder andere Verletzung. Aber
ja, ich meine, du hast während Corona hast du überlegt, jetzt mache ich das auch und jetzt bist du, also dass man mal die zeitlichen Dimensionen begreift, ja. Seit Mai 2023 bist du in der deutschen Nationalmannschaft, korrigier mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, ja. Du nimmst an Wettbewerben teil wie World Triathlon Paraseries, World Cups, Welt- und Europameisterschaften, du bist Mitglied der Deutschen Triathlon Union, des Teams Deutschen Paralympics und des ersten FC Nürnberg Schwimmen e.V. und du gehörst zum Paralympics. Ich meine, in so kurzer Zeit hattest du dann, also hast du deinen Job dann gekündigt?
Ja, genau, das war ja das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wie es dazu kam, dass ich bei Roche oder in der Krebsforschung aufgehört habe. Es war einfach so diese Phase, wo ich innerhalb, also wo sehr viel, wo mein Leben sehr voll war mit einerseits Arbeit, dann eben auch dieser Triathlonsport, diese Langdistanz, da trainierten wir dann doch auch mal 20, 25 Stunden die Woche zusätzlich zu einer 40, 45 Stunden Arbeitswoche. Ich bin mit meinem Mann zusammengezogen an den Tegernsee und war somit sehr weit entfernt von meinem Arbeitgeber auch. Das heißt, da kam das Pendeln hinzu. Ja, es war, also mein Leben war halt einfach eine 80-Stunden-Woche gefühlt. Und dann habe ich aber gemerkt, es verschlechtert sich mit meinen Augen und ich muss aus diesem Hamsterrad raus, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann das Spiel so nicht weitermachen. Und dann kam eben, das war so auch die Corona-Zeit, wo dann viel Homeoffice war, das kam mir natürlich zugute. Und was bei mir halt hinzukam, war, dass das Pendeln einfach ein Problem wurde, weil ich nicht mehr selbst Auto gefahren bin. Und mit den Öffentlichen dorthin zu kommen, wären 2,5 Stunden einfach gewesen, also extrem viel. Gibt aber auch schon viel Unterstützung, also die Möglichkeit, also der Teilhabe am Arbeitsleben. Also ich habe auch einen Fahrdienst schon organisiert gehabt, der mich dann in die Arbeit bringt und zurück. Aber trotzdem waren es dann 2 bis 2,5 Stunden am Tag noch pendeln. Und ich habe mich da einfach nicht mehr gesehen, weil ich wollte nicht. Ja, es ist einfach, es können sich ja viele erstmal nicht vorstellen, was man einem blinden Menschen noch an Arbeit geben kann. Wie sieht dein Arbeitsleben aus? Und so ging es mir ja auch ein bisschen. Ich habe mich schon informiert. Also für mich war irgendwie klar, okay, ich möchte irgendwie raus und einfach mal erstens mich mit meiner Erkrankung befassen, die auch zu akzeptieren lernen, weil ich würde sagen, zu diesem Zeitpunkt war die Akzeptanz schon hoch, aber immer noch nicht bei 100%. Und einfach eine Auszeit machen und dann zu überlegen, was kann ich mit meinem Leben eigentlich noch anfangen, außer nur zu erblinden. Nicht, was hat hier nur, aber ja. Zu erblinden. Genau. Ja. Und
du bist so eine Kämpferin, das finde ich so cool an dir. Wirklich, ich bewundere das wirklich. Aber muss man denn, also im Wissen, dass man erblindet, du hast deinen Job dann gekündigt, richtig?
Ja.
Und hast gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf meine Sportlerinnenkarriere. Verdient man denn da genügend Geld?
Man verdient wenig Geld, also es gibt keine Preisgelder. Und du hast vorhin erwähnt, ich bin im Paralympics-Kader, das ist analog zum Olympiakader. Das ist der höchste Kader in Deutschland und da bekommt man 800 € von der Sporthilfeförderung. So, das sind aktuell meine Einnahmen.
Das heißt, du brauchst Sponsoren?
Genau, das habe ich auch gemacht.
Hat Olympia da geholfen, dass du Sponsoren hast?
Jein, also einen Sponsor habe ich durch Olympia gewonnen, ansonsten finde ich es persönlich immer noch sehr schwer.
Falls sich jemand berufen fühlt, also Sie können mir einfach schreiben, ich leite es gern weiter, wollte ich jetzt einfach mal sagen. Kann ja nicht sein, dass so eine coole Frau da, Mann ey. Sie hören Bayern 2, 1:1 der Talk und zu Gast ist die Paratriathletin Anja Renner und wir duzen uns, weil wir uns schon bei der Sendung Ringelstädter kennengelernt haben und ich schätze die Anja sehr. Anja, und deswegen traue ich mich jetzt zu fragen, du hast vorhin erwähnt, du hast deinen Mann Michael, der dich heute auch begleitet hat, du hast ihn kennengelernt über eine Dating-App. Sag, wie hat eigentlich jetzt deine Erkrankung, dass du das Usher-Syndrom hast und das Wissen, dass du erblindest, hat es Auswirkungen auf dein Liebesleben gehabt?
Es hat Auswirkungen auf die jetzige Beziehung nicht. Ich war vor Michael in einer anderen Beziehung und da hatte ich die Diagnose auch. Da war es schon ein Thema in der Beziehung und als diese auseinanderging und ich mich auf Partnersuche gemacht habe, eben über besagte Dating-App, habe ich eigentlich von Anfang an gleich gesagt, als wir uns kennengelernt haben, dass ich diese Erkrankung habe. Weil ich nicht wollte, dass ich in eine Beziehung gehe und erstmal nichts sage und dann kommt diese Erkrankung auf irgendwann und dann sagt mein Partner zu mir, er kann damit nicht leben. Also kann ich grundsätzlich auch nachvollziehen, weil eine Beziehung mit einem Seheingeschränkten oder irgendwann auch blinden Personen ist es sicherlich eine andere. Ich finde sie deutlich intensiver und auch schön. Also es ist eine Reise, die wir gemeinsam machen und die Herausforderung gemeinsam meistern. Und ich finde, ja, Michael macht das wunderbar.
Also ja, er ist heute auch dabei und hat dir immer noch mal Bescheid gegeben oder dich ein bisschen gelotst. Und ihr seid auch zusammen, er ist ja auch sehr sportlich, ihr seid auch zusammen auf dem Fahrrad unterwegs, auf dem Tandem, weil wir haben vorhin schon angesprochen, du brauchst ja einen Guide. Kannst du uns erklären, wie beim Triathlon, wie ist es, wenn man, also wie schwimmt man mit jemandem? Seid ihr da mit einer Schnur verbunden oder was macht der Guide beim Schwimmen?
Ja, genau. Also das Schwimmen funktioniert tatsächlich über eine Schnurverbindung. Das ist ein dehnbares Expanderband. Das kann man sich zum Beispiel an Oberschenkel und Oberschenkel gurten oder binden. Und diese Verbindung, diese spürt man beim Schwimmen. Also ein ganz leichter Zug auf das Band. Also das hilft schon ziemlich. Und mein Guide, oder es ist ja eine Sie, ich weiß nicht, ob man Guidein dann sagt, aber genau, sie ist eigentlich dafür zuständig, uns über diese Schwimmstrecke zu navigieren. Die ist in der Regel ein Rechteck, ein Dreieck und übernimmt die Orientierung. Und ich halte mich einfach an den Guide. Also ich schwimme nebenher, spüre dieses Band, nutze aber sicherlich auch meinen Sehrest noch, um zu sehen, wo sich der Guide befindet. Aber auch blinde Athleten schwimmen ja nur über diese Schnurverbindung. Das funktioniert ganz gut. Also man muss einfach ein Gespür dafür entwickeln. Man spürt ja trotzdem den einen, also man schwimmt ja sehr eng beieinander. Man spürt die Person ja neben einen, aber auch eben diese Schnurverbindung.
Und beim Laufen ist es ähnlich?
Genau, beim Laufen ist es ähnlich. Wir laufen auch mit einer Schnurverbindung. Da hängt es ein bisschen vom Grad der Seheinschränkung ab, wie man diese Verbindung wählt. Bei mir ist es so, dass ich noch relativ selbstständig laufen kann, wenn ich die Strecken kenne. Wir haben eine ganz klassische Bauch-zu-Bauch-Verbindung, also wie so ein Gürtel um den Bauch und haben die Schnur zwischen uns verbunden.
Wenn eine Bodenwelle kommt?
Ja, dann sagt der Guide mir die Bodenwelle an.
Ah ja.
Genau, also das hatte ich ja, ich komme ja gerade aus Japan, aus Yokohama, und da war die Laufstrecke mit Bodenwellen versehen und viel Kurven. Und da hat mein Guide genau immer gesagt, jetzt Bodenwelle, dann wusste ich, es geht hoch und wieder runter. Ich präge mir aber die Laufstrecken und auch die Schwimmstrecken vorher ein. Also es gibt eine Streckenbesichtigung und dann merke ich mir beim Schwimmen zum Beispiel, man schwimmt ja in Bojen ab, und wenn die Boje kommt, versuche ich mir zu merken, wie viel Grad ich mich drehen muss, um die Richtung zu ändern. Also es ist eine 90 Grad, 180 Grad, so merke ich mir das, und so schwimmen wir dann weiter zur nächsten Boje, und dann weiß ich, okay, jetzt geht es vielleicht wieder zurück, jetzt muss ich nur noch 90 Grad Wende machen. Beim Laufen ist es ähnlich. Also ich laufe die immer einmal ab und versuche mir das zu merken, dass ich im Rennen einfach möglichst, also unabhängig bin, aber wir halt einfach, also ja, also wenn man die Strecke kennt, ist man halt einfach, also kann man auch schneller sein.
Ja. Was, wenn dein Guide einen schlechten Tag hat? Das ist ja das schuld, wenn du nicht ankommst.
Ja, dann ist es so. Das ist eine Teamsache. Da darf jeder einen schlechten Tag haben. Und ja, also in der Regel, glaube ich, bin schon ich der limitierende Faktor. Also man sucht sich schon einen Guide, der einfach in allen drei Disziplinen eine Idee besser ist. Also optimalerweise, aber natürlich hat der Guide auch mal einen schlechten Tag oder passt mal weniger auf. Also es kann schon passieren, dass man, weiß ich nicht, mal stolpert. Der Guide ist aber auch nicht für alles verantwortlich. Es ist einfach auch Teil der Erkrankung, dass man bestimmte Dinge nicht mehr wahrnimmt. Und selbst ich bin manchmal erschrocken, was ich vom halben Jahr noch gesehen habe. Und dann sehe ich das auf einmal nicht mehr. Und dann habe ich das meinem Guide noch gar nicht kommuniziert, dass er mir das eigentlich ansagen muss.
Du, und gibt es eigentlich da Nachwuchsschwierigkeiten oder gibt es genügend Guides?
Ja, also ich habe mich jetzt nicht so schwer getan, jemanden zu finden. Es ist sicherlich nicht einfach, weil die Kriterien für einen Guide sind schon, ja, also sehr, sehr, sehr eng. Es muss ja nicht nur menschlich passen, sondern auch sportlich. Und der Guide muss natürlich dann auch noch Zeit und Lust haben. Also dann gibt es in Deutschland auch gar nicht mehr so viel Athletinnen, so viele Athletinnen, die dann in Frage kommen, die man fragen kann. Und die Körpergröße spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Also es ist für mich schwierig, wenn der Guide jetzt nur halb so groß wie ist, wie ich, mal übertrieben gesagt. Weil das Tandem kann man dann gar nicht mehr so bauen, dass der Guide das vorne fahren kann.
Ja, du bist mit deinem Mann, wenn du trainierst, ihr seid neulich auch Tandem gefahren zusammen. Aber dann seid ihr gestürzt und er hat sich den Oberschenkelhals gebrochen. Ja. Und er war aber süß, weil er gesagt hat, Gott sei Dank ist mir das passiert und nicht der Anja. Und du hast gesagt, nee, finde ich falsch, weil bei mir wäre es sicher schneller verheilt. Sei ich für deinen Mann, für Michael, ein Problem, dass du mittlerweile sportlich erfolgreicher bist und ihm davonrennst?
Ich glaube, er steht darüber. Er freut sich dafür. Er ist nicht der Typ Mann, der damit ein Problem hat, sondern ist es eher im Gegenteil. Also es gab eine Phase, da war er schon besser. Und für mich war das, also da habe ich den Triathlon für mich ja selbstständig noch gemacht und schon immer Ansporn, mindestens genauso gut zu sein wie er. Und genau. Aber mittlerweile, ja.
Also der Sport ist jetzt wirklich, also kann ich jetzt sagen, es ist momentan ein Leben für den Sport, das du führst?
Ja, würde ich schon sagen. Es ist schon ein sehr großer Teil von meinem Leben. Ich bin auch, ja, wegen dem Sport auch sehr viel unterwegs. Also dieses Jahr mein erstes Rennen, das war jetzt im Paracycling in Belgien. Dann zwei Wochen später war ich jetzt in Japan, in Yokohama. Jetzt bin ich dann in einer Woche Deutsche Meisterschaft, in Deutschland natürlich, dann in Süditalien für ein Rennen, dann in Frankreich Europameisterschaft. Im Juli bin ich dann in Kanada für zwei Rennen. Im August Weltmeisterschaft Paracycling wieder in Belgien und dann im Oktober bin ich auf der Weltmeisterschaft in Australien. Also es ist schon auch sehr zeitintensiv, und wenn man das auf einem gewissen Niveau machen möchte, musst du es fast Vollzeit machen. Ja.
Aber dann habt ihr ja eine Fernbeziehung, oder? Michael kann ja nicht immer mitkommen.
Ja, also er ist teilweise dabei, also er kommt jetzt auch für das Rennen nach Italien mit. Japan war er jetzt nicht dabei. Ja, aber ich bin schon, also das sind jetzt vielleicht mehrere Wochen im Jahr, die ich nicht da bin, aber ein Großteil des Jahres bin ich ja schon da. Also es ist definitiv keine Fernbeziehung, wir wohnen ja zusammen.
Und was musst du im normalen Alltag, wenn du jetzt nicht durch die Gegend fliegst, wie viel musst du tun, um das Niveau zu halten?
Also ich trainiere zwischen 15 und 25 Stunden die Woche. Ja, Genau.
Also, und was machst du dann?
Genau, also natürlich die drei Sportarten, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Dann kommt noch Athletik, Mobility hinzu und Krafttraining. Was auch wichtig ist, ist regelmäßig Physiotherapie. Mhm. Und ja, genau, das ist so das, was
ich... Und dann Schlaf verlegen, gell?
Genau.
Zu Gast im Talk bei uns ist Anja Renner, die war früher Krebsforscherin. Heute ist sie Paratriathletin. Die Anja hat das Usher-Syndrom, das bedeutet, sie wird erblinden und sie hat eine Höreinschränkung. Aber das mit dem Hören klappt eh super, dank moderner Technik, und der Rest klappt eh. Sonst hätte sie nicht in Olympia in Paris die Bronzemedaille gewonnen. Und das, obwohl du ja sehr spät eingestiegen bist ins Sportbusiness. Das finde ich so beeindruckend, dass du ja schon einfach da auch eine ganze Weile im Labor gesessen bist. Und dann hast du doch zu, jetzt werde ich mal professionelle Sportlerin und 3 Jahre später zirkst du das durch. Wie ist denn da so der Altersdurchschnitt beim Triathlon? Gibt es da ein Limit?
Ja,
hast du dann irgendwann noch so einen Seniorenwimpel oben drauf? Ja, weiß nicht, wie ist das? Ich bin nicht besonders sportlich und sportinteressiert. Ich bewundere nur dich.
Also ja, ich habe sehr spät zum Sport gefunden, also mit 30 erst angefangen und dann Paratriathlon dann ja vor gut 2-3 Jahren. Also ich bin schon eine der Älteren bei uns im Sport. Also eine meiner Hauptkonkurrentinnen ist, ich glaube, 13 oder 14 Jahre jünger als ich. Und es gibt schon die ein oder andere Athletin, die ähnliches Alter ist, aber nicht mehr viele. Und für mich ist Alter eigentlich nur eine Zahl. Ich bin der lebende Beweis, dass man doch ein gewisses sportliches Niveau auch.
Du bist das schlechte Gewissen für Leute wie mich, die sagen, jetzt bin ich
nein,
schon ja.
Nein, das ist doch, ich gehe eher, ne, ich möchte eher motivieren, dass es nie zu spät ist. Also ich habe mich da auch selbst überrascht, dass ich da, weil ich ja so spät da in den Triathlon eingestiegen bin, trotzdem noch ein gewisses Niveau erreichen konnte. Ich denke, es
ist ein gewisses Weltniveau.
Ja. Genau. Und ich finde das einfach super. Also ich finde, man soll es einfach mal ausprobieren. Es muss ja wirklich nicht gleich immer das allerhöchste Niveau sein. Und natürlich ist jetzt mein Niveau nicht das, was olympische Athleten für ein Niveau haben. Also da muss ich schon sagen, also es ist eine Leistungsdichte da im Paratriathlon. Also man muss schon sehr fit sein, um dort vorne mitzuhalten. Aber es ist immer noch, also gerade beim Laufen und Schwimmen, Radfahren gar nicht, aber beim Laufen und Schwimmen ein kleiner Gap da. Also da musst du wirklich von klein an diesen Sport gemacht haben. Es ist aber auch im Paratriathlon so, dass viele das wirklich von Kindesalter gemacht haben oder von einer anderen Sportart kommen. Also gerade vom Schwimmen gibt es einige. Ja, also da bin ich schon eher als Quereinsteiger eine Ausnahme.
Wie ist denn das? Du warst ja bei der Ringelstädter Sendung zu Gast mit dem Schwimmer Josia Topf, der einen ganz eigenen Schwimmstil entwickelt hat. Wie ist denn das? Vergleicht ihr euch da, wenn ihr dann so ein Event hattet wie Olympia? Habt ihr da Zeit gehabt, auch bei anderen Disziplinen vorbeizugucken? Gibt es da Leute, die du bewundert hast, die du da erlebt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Schwimmen habe ich mir angeschaut. Ich habe den Lucia gesehen, ich habe den Taliso Engel gesehen, ist auch ein bekannter Paraschwimmer. Und die Elena auch. Also wir haben schon die Zeit noch genutzt, nach unserem Rennen die ein oder andere Sportart anzuschauen, und auch im olympischen Dorf mischen sich ja die ganzen Athleten und Nationen und man kommt dann in Kontakt und tauscht sich aus, und das fand ich schon richtig phänomenal.
Vergleicht man sich da mit seinen Einschränkungen? Ich frage jetzt ganz offen.
Oder? Gar nicht. Nee. Also ich nicht. Nee. Habe ich mich auch noch nie gefragt, ob das andere machen. Ich weiß, dass es verschiedene Augenerkrankungen gibt, die sich anders äußern in der Einschränkung und zu einer anderen Selbstständigkeit führen. Also es gibt schon andere Augenerkrankungen, wo man sich etwas leichter tut. Oder gerade wenn du von Geburt an schon diese Einschränkung hast, weckt man schon anders auf. Aber ich habe mich noch nie verglichen, gar nicht.
Jetzt bist du ja wirklich, du hast auch gesagt, du hältst Vorträge in Sachen Resilienz, weil du bist ja wirklich ein Wunder der Resilienz. Zumindest kommst du mir so vor. Also du sitzt hier und strahlst totale Lebensfreude aus und hast dich jetzt noch nicht eine Sekunde über irgendwas beklagt. Was hast du für eine Superheldenpower in dir, dass du damit so cool umgehen kannst? Oder was würdest du anderen raten?
Also ich würde sagen, ich habe keine Superheldenpower, sondern ich bin eigentlich der Überzeugung, dass jeder diese Power in sich hat und Resilienz lernen kann oder sogar diese Ressource schon hat. Also mir ging es ja bei der Diagnose auch so, ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, aber wenn man es erreicht, die Erkrankung oder egal welchen Schicksalsschlag man hat, zu akzeptieren und zu versuchen, mit dem Schicksal zu gehen und nicht dagegen anzurennen, werden wieder so viele Ressourcen frei. Und man hat es ja in der Hand, wie man mit etwas umgeht. Und ich habe halt für mich beschlossen, ich möchte meine Erkrankung, wenn ich diesen Mist schon an der Backe habe, dafür nutzen für etwas Positives. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn machen, dass es auch jemandem zugutekommt. Und ursprünglich hatte ich ja so gedacht, okay, ich komme ja aus der Forschung und versuche dann mich eben in der Forschung von dieser Erkrankung zu engagieren. Aber weil ich ja leidenschaftliche Sportlerin bin und mein Mann da auch seinen großen Anteil hat, mich in die richtige Richtung zu schieben, bin ich eben beim Parasport gelandet. Aber ich finde, diese Ressourcen mit Schicksalen umzugehen, kann man erlernen. Ich musste es auch erst lernen. Es war jetzt nicht so, dass ich schon als resilienter Mensch auf die Welt gekommen bin und das einfach so easy peasy bewältigt habe, sondern ich habe schon auch meine Tiefs gehabt.
Ja.
Und habe mich viel mit den Biografien von blinden Menschen befasst. Also ich habe einfach eine Phase gehabt, wo ich ja mich mit mir selbst beschäftigt habe. Und aber ich hatte immer so irgendwann also man fällt erstmal, aber irgendwann kommst du auf den Boden an und dann beschließt du, okay, du willst wieder raus aus diesem Tal und was kannst du tun? Und da habe ich so einen immensen Drang einfach gehabt und habe dann wirklich alles quer gelesen, auch an Psychologieratgebern und was kann ich tun? Ich habe Buddhismus gelesen und japanische Weisheiten und also wirklich, das war wirklich so eine sehr intensive Phase, wo ich mir gedacht habe, ich schaffe das und versuche jetzt mir einfach für mich Methoden anzueignen, damit umzugehen. Und das Wichtigste ist aber, wie ich anfangs gesagt habe, einfach es zu akzeptieren und das Leben auch danach auszurichten und offen sein für andere Wege. Ja, das habe ich dann gemacht und das hat mich natürlich auch bestärkt und resilienter werden lassen.
Mhm. Wir sind gespannt, was noch alles kommt. Wir hören von dir spätestens, würde ich sagen, dann bei den Olympischen Spielen in Los Angeles, oder?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was danach alles noch kommt. Fliegst zum Mars. Und zwar mit dem selbstgebauten Flugzeug,
langweilig.
Mit dem Michael.
Nicht mein Fall.
So schön. Du bist ein großes Vorbild. Vielen Dank für diesen tollen Besuch, liebe Anja Renner. Und wir haben auch noch eine Hörempfehlung für Sie. Und zwar finden Sie in unserer ARD-Audiothek den Podcast Die neue Norm. Da gibt es drei Hosts mit Behinderungen und die brechen die Norm des Normalen auf und denken nach über Vielfalt, Inklusion und setzen sich ein für das Leben von Menschen mit Behinderungen.